Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Skigestöber, Sportgeschichten aus Klingenthal, ein VSC-Podcast mit Roman Knoblauch und Florian Müller. Heute geht's natürlich wieder um aktuelle Themen und um einen kleinen Rückblick. Einen wunderschönen guten Morgen, Roman.
Guten Morgen, lieber Florian. Ich war jetzt gerade etwas erstaunt. Dein Bild stand, der Ton war weg, aber jetzt die Verbindung ins Vogtland wieder hergestellt.
Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, ja.
Seid ihr schon im digitalen Zeitalter angekommen oder muss ich da irgendwie noch nachhelfen?
Nee, alles gut. Also wir haben es schon geschafft. Wir haben jetzt auch diese Dinger, wo man drauf tippen kann. Laptops heißen die, glaube ich.
Wir sind schon einen Schritt weiter, bei uns heißen die Smartphones, aber es ist okay. Okay, nee. Wenn ich dir sage, dass ich 1992 meinen ersten Computer gekauft habe, hat mir meine Oma 3000 D-Mark gegeben. Da habe ich mir so einen richtig alten Kasten, der hatte als Speicher 450 MB.
Also wow.
Als Arbeitsspeicher 450 MB mit großen Disketten. Wenn du dir überlegst, das war damals eine Revolution und jetzt braucht man ja eigentlich kein Computer mehr, jetzt macht es einfach nur noch das Telefon.
Ja, und da sag ich dir jetzt an der Stelle, 1992 war ich noch nicht geboren.
So, jetzt haben wir die Generationsfrage auch geklärt. Das heißt aber auch, mein Lieber, dass ich etwas eher in Rente gehe als du und du dann dafür noch meine Rente erarbeiten musst. Und ich sage dir jetzt schon mal Dankeschön dafür und da ich immer gut eingezahlt habe, wird es für dich nicht billig werden.
Ja, sehr gerne. Also wenn nicht für dich, für wen denn sonst?
Kann ich das bitte schriftlich? Aber ich werde mich dann ehrenamtlich beim VSC engagieren, wenn mich dann irgendwie. Ich miete mir dann eine schöne Wohnung in Klingenthal. Das ist sowieso mein Ziel, mein Traumort. Und dann würde ich dann zu euch kommen ins Vogtland. Dann müssen wir dann nicht mal über Internet von Leipzig nach Klingenthal und zurück, sondern dann vis-à-vis.
Du kannst das auch einfach machen wie unser VSC-Präsident Manne Deckert. Der ist immer mit seinem Wohnmobil unterwegs. Also.
Ich sehe das, seitdem der nicht mehr Oberbürgermeister ist, ist er sehr umtriebig, ja. Aber ich meine, der war ja zwei Legislaturperioden und ich hatte ja auch mal, was die wenigsten wissen, mal Ambitionen, Bürgermeister zu werden, hier bei uns in Taucher.
Aha.
Ja, ich wurde also von verschiedenen Parteien gefragt, ob ich das machen möchte. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden und wenn ich sehe, was unser Bürgermeister jetzt alles so abreißen muss, war das, glaube ich, für mich auch die richtige Entscheidung.
Aber vielleicht
nach... Jetzt hätte man das Thema auch mit IOC-Präsident und Bürgermeister geklärt. Aber es gibt so Dinge, Berufe, die ich ausschließe. Weißt? Obwohl, ich möchte bitte nicht nächste Woche sehen, soll Roman Knoblauch Bürgermeister von Klingenthal werden.
Schade, weil das wollte ich dir gerade vorschlagen. So, wenn du in Rente gehst, kannst du ja nochmal... in Klingenthal abreißen, aber nein, wir sind natürlich auch mit Judith Sandner sehr zufrieden.
Ich glaube, man muss verwurzelt sein, da bin ich zu lange weg und jetzt einfach nur ein Amt übernehmen des Prestiges wegen oder der Kohle wegen, das ist nicht meins. Also ich will schon viel Spaß dabei haben, dann lieber nehme ich kein Geld und habe Spaß, als dass ich irgendwo Geld nehme und muss mich dazu zwingen. Also nicht mein Ding.
Musst du ja auch nicht, aber wir haben jetzt schon Zukunftsthemen. Und da würde ich gleich einhaken, denn wir haben ja wieder mal eine wunderschöne Umfrage gemacht bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich wie sieht die Zukunft des Skisports aus? Wir haben die Auswahlmöglichkeiten gestellt, nur noch Hybrid, geht nur mit Schnee oder egal was, Hauptsache Sport.
Puh, wenn wir über Wintersport sprechen, geht nur mit Schnee. Ach, von den Gedanken müssen wir uns leider ein bisschen verabschieden. Nur noch Hybrid wäre eine Alternative, egal was, Hauptsache Sport. Das sind so Themen oder Antworten, da spricht viel dafür und viel dagegen. Hauptsache nur Sport heißt, mir doch egal, ob jetzt RB gegen Bayern spielt oder Klingenthal gegen Auerbach. Nee, die Leute wollen schon Bundesliga sehen. Ne? Und Wintersport heißt ja Wintersport, weil Schnee. Hybrid, die Klimaaktivisten wird es freuen, ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin da also nur noch mit Schnee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre Antwort 3. Die fällt komplett raus. Bei einem anderen Kopf-an-Kopf-Rennen würde ich mal vermuten.
Ist gar nicht schlecht. 60% haben gesagt, egal was, Hauptsache Sport.
Gut.
Und 0% haben geht nur mit Schnee gesagt. Also ups. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind sehr zukunftsorientiert. Und tatsächlich 40% haben nur noch Hybrid gesagt.
Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Hybrid jetzt bedeutet.
Ach so, ja, also, natürlich. Ja, also Hybrid bedeutet natürlich, dass man, also am besten ist das natürlich am Skispringen zu erklären, dass man eben auf beispielsweise Eisspur anfährt und auf Matten landet. Mhm. Ne? Also dass man das eben auch ohne Schnee machen kann. Also auf Langlauf übertragen wäre das dann eben mit Skirollern auf einer Rollerstrecke. Dass man eben nicht abhängig ist, okay, wir brauchen jetzt diese Schneehöhe, wir brauchen jetzt unbedingt zum Beispiel 6000 Kubikmeter Schnee in der Schanze, sondern ja, wir können sagen, ja, okay, wir haben eine Eisspur und dann geht's auf die Matten. Eisspur kann man ja tatsächlich bis 15 Grad plus bei uns machen. Also da ist ein Kühlsystem drunter, mhm, in der Vogtland Arena. Und da ist das relativ easy.
Also ich gehe mit dir mit, dass man sagt, man fährt in der Eisspur an und landet auf Matten. Aber im Winter Skiroller, da tue ich mich aktuell sehr, sehr schwer.
Ja.
Weil Skilanglauf heißt ja Langlauf-Ski und nicht Skiroller. Als alternative Trainingsmethode im Sommer, ja. Vielleicht könnte man die Energie, die man einspart, die vielen Kubik, tausende Kubikmeter Schnee zu sammeln, den Winter, den Sommer über, dann dafür nutzen, die nicht auf die Schanze zu legen, sondern eine Langlaufstrecke zu machen und da möglicherweise irgendwas Umweltschonendes oder Klimafreundliches und nicht Energiefressendes zu erfinden. Möglicherweise, also wir haben ja damals als von der klassischen Technik, als dieser berühmte Gündi Swan anfing, da so rum zu experimentieren mit diesem Sittonenschritt oder Schlittschuhschritt, wie das alles hieß, da haben wir dann auch versucht, alternativ im Kraftraum in der alten Turnhalle so mit Filzlatschen das so nachzustellen, weißt du, was für ein Untergrund war, Plaste oder sowas, wo wir einfach das simuliert haben. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, Langlauf ja, mit Langlauf-Ski, auf welchem Untergrund auch immer, aber ich tue mich wirklich schwer im Winter-Skiroller, weil ich glaube, das ist der Anfang vom Ende vom Wintersport an sich, also weil dann wird es nur noch wenige Städte, Ausrichterstädte geben, dort wo wirklich Schnee liegt,
ja,
die werden einen Wettkampf machen, dann wird der Wettkampfkalender immer kleiner und dann, das werde ich nicht mehr erleben, aber da sieht die Zukunft düster aus, wenn wir in die Richtung gehen müssen.
Du hast,
müssen, nicht wollen, müssen.
Du hast jetzt vier Anregungen gegeben, ich würde gerne mit zwei Antworten reingehen. Antwort Nummer eins oder beziehungsweise Gedanke Nummer eins. Ich habe das ja jetzt in den vergangenen zwei Wochen so ein bisschen mit begleiten dürfen. Wir hatten den Deutschen Schülercup bei uns in Mühleiten-Klingenthal an den Vogtlandschanzen. Und mhm, die ganze Veranstaltung war hybrid. Das bedeutet, wir hatten auch wirklich Eisspur zum Springen. Und die Laufstrecke, das hatten wir ja schon mehrmals angesprochen, war in Johanngeorgenstadt. Und das war eben so, wie wir es gerade besprochen hatten, eine Rollerstrecke, wo die Athletinnen und Athleten auf Skirollern immer wieder ihre Runden gedreht haben. Und dann war ich jetzt die letzte Woche, also letztes Wochenende, beim Ziner Sachsen-Pokalfinale in Rodewisch. Und da war der Crosslauf, also es war wirklich ein Lauf vorher.
Ja, ja.
Und da muss ich sagen, also so die Eindrücke, die ich gesammelt habe, also da ist mir noch viel lieber, wenn sie wenigstens auf Skirollern stehen, anstatt dass sie durch die Pampa rennen. Ne? Mhm. Also das ist so ein Ding, okay, auf Skiroller hast du wenigstens dieses Gefühl, okay, sie sind mit Stöcken. Die Skiroller sehen ja auch relativ ähnlich aus, sind halt bloß Rollen dran.
Ja, also das sieht man, dass du noch sehr jung bist. Also wenn ich dir mal erzähle, wo mit mir früher gelaufen sind, also das waren ja, es waren Aluminiumteile, da waren die Räder aber so groß,
Oh Gott.
Vier Stück vorn, vier Stück hinten, so eine riesen Antenne, da war vorne noch so ein kleines Rädchen dran. Die, da sind wir ja mit 7, 8 Jahren, dass da die Knie überhaupt das überlebt haben, das wundert mich heute noch, weil die waren ja auch extrem schwer und unsere Beinmuskulatur überhaupt nicht dafür ausgelegt. Aber ein Gedanke, der mir jetzt gerade kam, das wäre beispielsweise eine Lösung. Es wurde ja viel experimentiert, dann auch in Sachen Skirollen. Da gab es ja abgesägte Ski, ich spinne jetzt mal, vorne Rolle dran, hinten Rolle dran. Also die dann schon das Gefühl des Skilaufens vermittelt haben. Das ging natürlich nur im klassischen Bereich. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, denn guck mal, es gibt Wettkämpfe mit Inliner. Das finde ich zum Beispiel, das hat ja, für mich nichts mit Wintersport zu tun. Skiroller, ich habe ja nun auch, keine Ahnung, 7 oder 8 Paar Wettkampf-Rollski, dann Trainings-Rollski und da finde ich zum Beispiel gut, dass alle vom selben Ausrüster mit denselben Rollen, mit demselben Widerstand. Aber da könnte man, glaube ich, ein bisschen experimentieren, dass man sagt, okay, Langlauf-Ski-ähnliche Skiroller, um da wenigstens ein bisschen das Gefühl wieder des Langlaufs hin zu einem Langlauf-Ski vermitteln kann. Ne? Aber so grundsätzlich die Hightech-Technik in Sachen Rollen. Ja, also da tue ich mich im Winter schwer.
Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, ich denke schon, dass die Affinität zu sehen ist, wenn du diese Skiroller, also weil die haben sich ja schon weiterentwickelt, wie du es gerade schön beschrieben hast, das sind nicht mehr diese Klötzer, sondern du hast schon, es sieht schon ein bisschen aus wie ein sehr, sehr kurzer Ski und dann hast du Rollen vorne hinten. Also ich finde schon, dass sich da hinleiten lässt, okay, Wintersport. Aber natürlich ist das viel, viel weniger. Aber der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte, es gibt ja auch von diversen Firmen, sag ich mal, Produkte, die versucht haben, da eben so ein bisschen Schnee zu imitieren mit eben so einer Art, ich weiß nicht, was genau das ist, das sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Teppich. Du weißt, was ich meine, ne? Und da kann man so drauf gleiten. Und da muss ich sagen, sehe ich ähnlich wie du, sowas könnte die Zukunft vom Skisport sein, wenn man eben sagt, okay, wir haben jetzt hier in Klingenthal im Ende Februar oder Mitte Februar halt keinen Schnee mehr. Wir müssen aber einen Wettkampf austragen. Dann kann man sagen, okay, wir legen solche Matten, Teppiche und los geht's.
Oh je, der Aufschrei wird groß. Ich kenne das Projekt in Oberwiesenthal, hat man das, glaube ich, probiert. Da hat man vom Skihang rüber zur Kneipe, zu einer Hütte, hat man so eine Matten gelegt und die sind mit ihren Abfahrtski darüber gefahren und waren auch schwer begeistert. Ich glaube, eine echte Alternative wäre eine Skihalle, wie wir es in Oberhof haben. Ja. Machen wir uns nichts vor. Man ist wetterunabhängig und man kann das natürlich, der Größe sind ja keine Grenzen gesetzt, ist am Ende nur eine Frage der Kosten.
Ja.
Und wenn man sieht, dass die Auslastung ja scheinbar doch sehr gut ist und dass auch viele von den skandinavischen Ländern mal nach Oberhof fahren, um sich dort vorzubereiten, könnte das eine echte Alternative sein. Es gibt Abfahrtshänge in Skihallen. Es wird auch irgendwann mal, bin ich mir ziemlich sicher, auch mal eine Schanze geben. Die Versuche gab es ja schon.
Ja.
Ja, gut, man muss dann ein bisschen mit der Thermik arbeiten und so weiter und so fort, aber da glaube ich, dass das wäre meine Alternative, dass man es wirklich dann indoor verlegt, denn was wo war die letzte Fußballweltmeisterschaft?
Katar.
Oder so in Katar. Die haben ja voll klimatisierte Stadien gemacht. Gut, bei denen spielt Energiepreise keine Rolle, aber wenn du Sport treiben willst, und das hatten wir ja in den letzten Wochen, haben wir das ja immer wieder thematisiert, dann kostet das Geld und dann muss man sich entscheiden, wollen wir Sport treiben, um den Kindern eine schöne sportliche Zukunft zu ermöglichen oder wollen wir die Hände vors Gesicht schlagen und sagen, wir machen gar nichts mehr, Hauptsache unsere Erde bleibt uns noch 500 Millionen Jahre halten. Das ist eine Gretchenfrage, die können wir nicht beantworten, ja, aber ich glaube, eine Kombination aus beiden, man darf nicht überall sparen, denn dann spart man sich irgendwann mal zu Tode.
Genau, also genau das, was du gerade gesagt hast, es bleibt halt die Frage, wo nehmen wir den schmalen Grat zwischen wir machen eine Indoor-Veranstaltung und pulvern da jetzt unglaublich viel Energie raus oder wir verfälschen den Wintersport so weit, dass es kein Wintersport mehr ist. Da wissen, glaube ich, weder du noch ich momentan wirklich eine gute Lösung und da sind wir auch gar nicht an der Position, die Lösungen
Nein,
zu
aber,
bringen.
Aber die Gedanken machen sich ja viele. Also genau. Das sind ja nicht die einzigen. Wenn wir sie uns schon machen, dann müssen dich da oben ja auch die Gedanken machen, wie es jetzt weitergeht. Denn Skiroller, um das Thema Skiroller nochmal abzuschließen, Florian, Skiroller ist immer nur eine Alternative im Sommer für den Winter. Das ist nie ein Wettkampfmittel und jeder, der irgendwo Wintersport mit Leib und Seele ist, sagt, um Gottes Willen, ich möchte ganz schnell wieder auf Schnee, weil das ist das, was ich wollte. Ich wollte nicht mit Skirollern auch im Winter meine Wettkämpfe bestreiten. Da glaube ich, wenn das soweit kommt, dann nach uns die Sintflut.
Richtig. Also es ist ja eigentlich nur eine sehr, sehr gute Alternative für den Sommer, um eben Trainingsmöglichkeiten weiterzugeben. Trotz alledem müssen wir uns und wie wir das gerade beide beschrieben haben, echt Gedanken machen, wie wir diesen schmalen Grat bestreiten, wie wir da drauf gehen, ohne am Ende zu sagen, okay, wir pulvern hier jetzt unnötig viel Energie raus oder wir machen zu übervorsichtig und bieten unseren Kindern und allgemein unseren Aktiven momentan einfach keine gute Basis mehr, um Sport zu treiben.
Es darf keine Frage des Geldes sein.
Nee.
Weil alles, was außerhalb des normalen Lebens stattfindet, kostet Geld.
Richtig.
Egal, ob du dein Kind jetzt eine PlayStation 5 kaufst für fast 1000 Euro, kostet auch Geld. Vereinssport kostet Geld. Und wenn das am Ende nur noch eine elitäre Angelegenheit ist, dass man Leistungssport betreiben darf, wenn sich der Staat leisten kann. Jetzt ist es ja so, es gibt Vereine, zum Beispiel, ich weiß nicht, das vom VSC Soland, die viele Sponsoren haben, die den Kindern ermöglichen, auch eine bestimmte Anzahl von Ski und Skirollern, Material zu bekommen, wenn die Eltern das eben selber nicht bezahlen können. Das kostet einfach Geld, wenn ich mal so sehe, so ein paar Stöcke, so ein paar Carbonstöcke, also da habe ich schon die billigen, 130 Euro fest, einmal hin, sind 130 Euro weg.
Richtig.
Skiroller, die rollen 50, 60 Euro, eine. Ne? Ja. Fährst du 3-4 Mal, siehst du schon die ersten Verschleißerscheinungen. Das kostet alles richtig Geld. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass der Sport nur noch einer elitären Zielgruppe zugänglich ist, einer, beispielsweise wenn wir in den arabischen Ländern Weltcups austragen oder fechten beispielsweise, da sitzen da die Scheiß in der Riesenhallen, kannst du dir nicht vorstellen. Ich übertrage ja auch auf Fechten, Riesenhallen, wenig Publikum, aber in der ersten Reihe sitzen die ganzen reichen Leute und wenn das dann so weit ist, dass das dann auch in diesen Volkssportarten ist, Fußball, Wintersport, dass du nur noch Zugang hast, wenn du das nötige Kleingeld hast und nur noch Sportler am Start hast, die sich das leisten können, ja, dann ist der Sport kurz vorm Aussterben. Das darf niemals passieren.
Ja.
Aber wir sind gerade auf dem besten Weg dahin, genau in diese Krise zu schlittern, weil ich habe heute früh, Nachrichten geguckt, was wir für Geld für die Rüstungsindustrie ausgeben. Und nur, ich sag mal, 10% davon, was wir gerade da so rauspulvern, ist alles wichtig, alles notwendig. Ich will da gar keinen Richter spielen. Ja? Aber wenn wir 10% davon nehmen und stecken es in den Sport, in den Nachwuchssport, da wäre uns in Deutschland schon viel geholfen.
Ja, ja? Und da sind wir beim nächsten Thema, natürlich auch diese unglaubliche Lücke zwischen den einzelnen Sportarten. Also die Wertschätzung der Sportler und Sportlerinnen in Wintersportarten ist eine ganz andere, als wenn wir uns Fußball anschauen.
Da regen wir uns auf. Das ist seit Tagen ein Diskussionsthema, dass dieses rosane Trikot bei der deutschen Fußballnationalmannschaft scheiße aussieht. Nennen wir es doch mal beim Namen. Alter, weißt du, wie viele Kinder sich kein Trikot von ihrer Lieblingsmannschaft leisten können, weil die eben im Fanshop 100 und 150 Euro kosten? Weißt du, was ich meine?
Richtig.
Und wir regen uns auf, das ist für uns Deutsche gerade ein Problem. Und wenn wir bei der Europameisterschaft nicht gut sind, dann lag's am Trikot. Das ist Irrsinn. Da fragst du dich manchmal, wo bist du denn hier hingekommen?
Ja? Richtig. Und jeder Skisportler muss aufpassen, dass er seine Sponsoren behält, dass er für jedes Körperteil, wenn ich es jetzt mal so sage, einen ordentlichen Sponsor hat, für einen Kopfsponsor, für sonstige. Also ja, und die müssen echt gucken, dass sie, also denen geht es jetzt auch nicht schlecht, das will ich jetzt gar nicht sagen, ne, aber trotzdem, die müssen um einiges mehr aufpassen, dass sie auf den grünen Zweig kommen, als jeder Fußballer, jeder Handballer,
Also man kennt ja so die Gehaltsstruktur, ne? Manchmal steht das ja auch in der Zeitung, wir stecken auch tief genug im Sport drin, um das einschätzen zu können und gerade wenn du sagst Handballer, Da hast du auch ein großes Gefälle zwischen, ich war ja viele Jahre Hallensprecher in der ersten Handball-Bundesliga bei den Frauen in Leipzig, beim HC Leipzig. Da habe ich mal so ungefähr einen Eindruck gehabt, was der Unterschied ist zwischen Männerhandball und Frauenhandball. Da liegen wir mal so bei den Spitzenmannschaften, einfach mal pauschal gesagt, zwischen Männer und Frauen, so Unterschied im Monat von bis zu 15.000 Euro.
Ja.
Bis zu 15.000 Euro Unterschied zwischen, in derselben Liga, nur Männer, Frauen.
Das ist heftig. Na,
und das ist, und da sind die Handballerinnen, glaube ich, in den Spitzenvereinen auch noch gut bezahlt, wie du es gesagt hast, müssen viel dafür tun. Aber da reden wir jetzt nicht von Wintersport, und wir hatten ja Fabian Riesler jetzt am Wochenende als Co-Kommentator, der das mal so ein bisschen auch beschrieben hat. Jetzt ist die Sportförderung vorbei. Der wird irgendwann mal aus der Armee ausscheiden. Er muss sich jetzt Gedanken machen, wie er einfach seinen Lebensunterhalt. Das hat nicht ausgereicht, was er an Sponsorengeldern, an Preisgeldern bekommen hat, um jetzt den Rest seines Lebens irgendwo mit drei Kindern und einer Frau ohne Job über die Runden zu kommen. Nee, der muss jetzt studieren, der muss sich jetzt Gedanken machen.
Ja, und da haben wir ja genau das. Also du hast Sponsorengelder, du hast Preisgelder und du hast aber trotzdem natürlich Materialkosten teilweise. Du hast natürlich andere Kosten, also normale Lebenskosten, ne, die du natürlich auch bestreiten musst. Dann hast du vielleicht noch Familie, Kinder, keine Ahnung. Und du hast das gerade schon in einem Nebensatz mitgebracht. Die sind ja alle irgendwie noch angestellt. Also die sind ja alle noch in einem Arbeitsverhältnis. Ob das jetzt bei der Polizei ist oder bei der Armee, ist ja erstmal dahingestellt, aber die sind alle arbeitstätig.
Das Sportfördersystem in Deutschland funktioniert. Ich weiß, dass viele oder einige anders sehen, und mich ärgern immer wieder diese Diskussionen nach vergeigten Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, wenn gesagt wird, ja, das Sportfördersystem und die in Großbritannien beim Radsport, die kriegen ja ganz andere Gelder. Alter, ey, bei uns fällst du in ein soziales Netz, du hast doch, ja, du kriegst deinen Solär, du musst einmal im Jahr musst du in die Kaserne oder zur Bundespolizei, dann musst du mal deine Pflichtdienste machen mit der Uniform, dann wirst du befördert, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung. Ganz ehrlich, das ist wie zu DDR-Zeiten, du musst dich um wenig kümmern. Ich habe Fabian gefragt, wie ist denn das bei euch mit musst du die Reisekosten selber tragen? Nee, du musst halt zum richtigen Zeitpunkt dann am Flughafen sein, der Verband kümmert sich. Na? Ich sag's jetzt wirklich mal platt, es ist jetzt mal, mag vielleicht in anderen Sportarten ein bisschen anders sein, aber da wird für einen gesorgt, da gibt's einen großen Teamsponsor in Sachen Autos, da wird einem das Auto gestellt, immer mal abgestuft von vielen, aber das ist doch nicht schlecht, was wir hier haben.
Nee.
Das ist nicht schlecht. Das ist manchmal bei einigen Sportarten Jammern auf hohem Niveau. Ne?
Richtig.
So rein. Trainieren müssen die Jungs und Mädels alleine. Was sie dann draus machen, ist eine ganz andere Geschichte. Stell dir mal vor, du musst jetzt für deinen Trainer noch bezahlen. Ne? Du hast jetzt, ne? Wie in Amerika oder woanders. Ja, da würden sich einige ganz schön umgucken, wie das ist, wenn du dann plötzlich noch ein paar tausend Euro abdrücken darfst für einen Privatcoach, wie es beispielsweise im Triathlon ist. Ne?
Und dann kommen wir aber halt im Skisport genau dorthin, was du schon gesagt hast. Wir schaffen dann nur noch eine elitäre Basis, die diesen Skisport ausüben kann, und alle anderen haben dann Pech. Ja.
Ich habe mit einem ehemaligen Fußballprofi, mit Steffen Freund, zusammengesessen und mit Martin Schulz, dreifacher Paralympicsieger.
Ja.
Cooler Typ, bescheidener Typ. Großes Forum, Universität Leipzig, Talkshow. Na? Hat er mal gesagt, was er im Monat braucht, ist jetzt schon 2-3 Jahre her.
Ja.
Er hat gesagt, wenn er 2.500 Euro im Monat hätte, dann könnte er damit, dann wäre er damit zufrieden. Dann wäre das sein, da könnte er Sport treiben, und das 2000, daneben saß Steffen Heidrich, cooler Typ. Steffen Freund, ein richtig geiler Typ. Ich mag ihn auch, kein Aufschneider, obwohl er ja. Aber der hat Millionen verdient. Weißt du, was diese Unterschiede? Ja. Einen dreifachen Olympiasieger und einen ehemaligen Fußballprofi. Na? Der eine sagt, 2.500 Euro reichen für mich im Monat. Na? Da ist mir aber bewusst geworden, Alter, sind Unterschiede.
Und wir haben diese Unterschiede, weil wir vorhin das schöne Beispiel hatten, schon von Fußball zu Handball. Und wenn du dann eben noch in diese, es tut mir leid, ich muss es so sagen, Randsportarten gehst, wie eben Skisport, dann ist es noch schlimmer. Und die hangeln sich teilweise von Wettkampf zu Wettkampf, wenn sie eben nicht oben an der Spitze immer mitfahren.
Und Jetzt musst du ja auch, weil wir bei der nordischen Kombination ja den Wettkampfkalender Gott sei Dank ein bisschen aufgeblasen haben, aber die haben ja noch längst nicht diese Wettbewerbe, die Anzahl der Wettbewerbe wie die Männer. Der Rieber hat, ich habe mal nachguckt, der hat 180.000 Euro in diesem Jahr verdient, ohne jetzt noch die Zusatzprämien und so, nur alleine mit den Weltcups. Ja. 180.000, ne? So, weil der hatte eben 25 Wettkämpfe, bis auf die, wo er nicht dabei war.
Ja.
Und wenn du mal vergleichst, wie wenig die Mädels hatten, und die haben schon einen größeren Wettkampfkalender, und die müssen eben auch davon leben. Ne? Jetzt gibt es ja Gott sei Dank die Angleichung der Prämien. Das war ja viele Jahre auch nicht so. Da haben ja die Mädels von vornherein weniger bekommen als die Männer.
Ja. Ne? Also unglaublich spannendes Thema, und ich glaube, wir könnten da noch Stunden weiter diskutieren.
Das Schöne ist, wir dürfen uns aufregen. Ja. Also, wir dürfen uns. Das ist schön mal. So, na, weil mich ärgert das einfach.
Ja,
mich ärgert
mich
das. Und du kannst es ja, wenn du das irgendwo draußen sagst, wenn du das bei einem großen Forum sagst, dann hast du dann gleich wieder die, ach nee, ja, also das ist eigentlich, das ist ja eine konstruktive Diskussion sein. Wir wollen ja keine anpissen und wollen sagen, ihr da, ihr elitären Fußballer oder ihr elitären Leichtathleten, sondern
Fall.
Es geht ja darum, um den Sport in Deutschland, weil jedes Kind hat die Möglichkeit, sollte die Möglichkeit haben, eine Sportart zu wählen, wo er sagt, da habe ich Talent, da möchte ich ganz gern mal hin. Und nicht Fußballspieler werden, wenn du eben in einer großen Stadt wie Bayern oder München oder Dortmund wohnst, oder wenn deine Eltern das nötige Kleingeld haben,
richtig,
um den Mitgliedsbeitrag, da reden wir über Mitgliedsbeitrag, zu bezahlen.
Richtig, und du hast das vorhin schon ganz am Anfang dieser Diskussion sehr schön beschrieben. Also Eltern, die ihre Kinder zum Skisport schicken, müssen sich das schon genau überlegen. Okay, kann ich mir leisten, gerade in dem Jugendalter, wo praktisch jedes Jahr neues Material her muss, einfach weil die Kinder rauswachsen, kann ich mir das leisten, immer wieder neue Ski, neue Stöcke, gerade bei den
Wachs,
genau.
Weil du sagst Wachs. 130 Euro für so eine kleine, so eine kleine Büchse mit Hartwachs. 130 Euro.
Ja, genau.
Alter, bin ich bald weggefallen. Nur.
Und dann eben Verschleißteile, wie du es schon gesagt hast, bei den Skirollern einfach die Rollen austauschen.
Mhm. Ne? Anzüge. Die kannst du ja nur eine bestimmte. Der Pascal Müller ist ja richtig schön ins Rudern gekommen am Wochenende in Trondheim. Da war irgendwas mit dem Anzug. Da musste der irgendwie runter, weiß nicht, ob er sich eingeborgt hat oder noch einen Ersatzanzug. Aber die kosten ja Geld. Ulrike Kressler hat mir das ja mal erzählt. Du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl von Sprüngen mit diesen Anzügen machen, dann sind die einfach
durch.
Wertlos. Ja? So. Und ich weiß nicht, was so ein Anzug kostet, aber.
Weiß ich auch nicht. Aber
zu Opernball würde ich jetzt damit nicht gehen, aber wird schon so die Dimension von dem Abendkleid haben.
Ja, also ich denke nicht, dass du für einen für 20 Euro kriegst.
Also zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht auf den asiatischen Märkten.
Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir einen. Dann machen wir mal ein Foto, du und ich gemeinsam im Sprunganzug.
Das letzte Mal, als ich in dem Anzug drin war, ich glaube, das war von Björn Kircheisen, das war auf diesem ominösen Sprungwettkampf.
Ja.
In Eilenburg.
Schön.
Nee, ich habe nicht mehr die Figur zum Skispringer, das ist.
Habe ich auch nicht, Roman.
Es tröstet mich, dass mein Co-Kommentator Hans-Peter Pohl auch nicht mehr in seine Anzüge reinpasst, hat er mir am Wochenende gestanden.
Ja.
Er hat in seinem Keller so einen schönen Anzug noch, ich glaube, von seinem Olympiasieg hängen,
ja.
Hängt da. Der Anzug ist noch genauso schmal. Ich war 40 an der HB, hat jetzt nicht zugenommen, aber er ist eben auch fast 60 und passt da, glaube ich. Gut, das geht ja, stretcht ja ein bisschen, aber es sieht dann eben nicht mehr schön aus.
Ja, ne? Aber ich wollte gerade sagen, bei Hans-Peter ist das ja auch 2 Monde mindestens her.
Das reicht nicht.
Genau. Ja, schön. Also gefällt mir sehr gut, dass wir in dieses Thema so reinkommen. Aber wir haben auch natürlich diese Woche wieder aktuelle News für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Roman. Denn es war wieder mal viel los. Gegen Ende der Saison ist immer irgendwie viel. Wir hatten eine deutsche Jugendmeisterschaft in Oberhof. Wir hatten Deutschlandpokal und Deutschlandpokal, also Deutschlandpokal in der Nordischen und Deutschlandpokal im Skispringen. Und wir hatten den Ziener Sachsenpokal, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Fangen wir erstmal mit der Jugendmeisterschaft in Oberhof an. Und du wirst wieder einige Namen.
Bekannte Namen, ja.
Namen zumindest, ja.
Ewigen Tatverdächtigen, ja, ja.
Also, wir haben eine deutsche Jugendmeisterin in der nordischen Kombination, die da heißt Maja Loh, kleine Schwester von Ronja Loh. Wir haben einen dritten Platz in der nordischen Kombination bei den deutschen Jugendmeisterschaften von Thea Heckel. Kommt dir sicherlich auch bekannt vor.
Ja, jetzt ja.
Einen zweiten Platz in der nordischen Kombination und einen zweiten Platz im Teamsprint von Johann Unger. Und wir haben noch im Skispringen bei Lia Böhme den dritten Platz in beiden Einzelwettbewerben des Deutschlandpokalfinales. Genau, Deutschlandpokal sind wir jetzt schon drin. Nordische Kombination, Florian Schulz, fünfter Platz in der Cupwertung, Nick Schönfeld, achter Platz in der Cupwertung und Nick Siegemund, den kennen wir auch aus dem Weltcup, zehnter Platz in der Cupwertung. Dann, wie gesagt, im Skispringen Lia Böhme, dritter Platz in der Cupwertung und Clara Lebelt, zehnter Platz in der Cupwertung. Und jetzt der Ziener Sachsenpokal, bei dem ich ja auch selber mal da war und mir das Ganze mal angeschaut habe. Und ich muss sagen, unsere kleinen Sportlerinnen und Sportler haben dort richtig abgeräumt teilweise. Und die hatten richtig viel Spaß. Also es war eigentlich, muss man ehrlich sagen, es war Scheißwetter. Es hat andauernd geregnet. Und wir hatten das auf einer K45 und die jeweils kleineren Schanzen. Und also für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, K45 bedeutet eine 45-Meter-Schanze, weil der K-Punkt an 45 Metern ist. Genau, und wir haben da Else Götzel, erster Platz in der nordischen Kombination, zweiter Platz im Skispringen. Jakob Götzel, Gesamtsieger in beiden Disziplinen, also in nordischer und im Skispringen. Und David Götzel, vierter Platz im Skispringen, siebter Platz in der nordischen Kombination. Wir haben noch Hannes Teller, der mit dabei war und dort einen Sieg abgeräumt hat. Also wirklich nicht schlecht.
Familie Götzl hat noch mehr Kinder oder sind die drei dann?
Da sind noch ein paar. Also Götzl ist wirklich
kinderreich.
Ja, genau. Das ist ähnlich aber, wie Loh und Hecke.
Das ist immer das Thema. Stell dir mal vor, du hast fünf talentierte Kinder und die wollen alle Wintersport machen. Ja, da hast du als Familie ein Problem. Strengst dich an, dass die Rentenkassen gefüllt werden, weil fünf Kinder musst du auch erstmal in die Reihe kriegen. Ja. Dann wollen die Sport treiben und dann sagst du, kann ich mir nicht leisten.
Richtig, richtig. Also Else Götzl, Jakob Götzl, David Götzl, du siehst das denen aber auch an. Also,
dass die aus einer Familie stammen. Ja.
Du kannst ganz genau sagen.
Ja, das Mindeste. Also.
Ja, ja. Aber ich hatte das vor kurzem mit dem Trainer Bernd Lass, wo wir dann auf den Nenner kamen, wenn wir solche Familien nicht mehr haben in Klingenthal, wird es echt schwierig.
Früher hatten sie alle den gleichen Namen, Klaas, Meine, Leonhard. Ja. Heute sehen sie alle gleich, aber so ändert sich das.
Ja, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, man kann zumindest bei Meinl unterscheiden, die mit E und die ohne E und die ohne E.
Jetzt wird es schwierig. Klaas mit S oder mit SZ?
Naja, pass auf, aber die ohne E, die Meinls, die kommen aus Böhmen. Ursprünglich.
Also, zugezogene.
Zugezogene, sozusagen. Genau. Und jetzt, bevor ich meinen Monolog beende, habe ich noch Langlauf Deutscher Schülercup in Oberwiesenthal war der. Da gab es dann praktisch mehrere Wettkämpfe, also einen Einzelstart in freier Technik und dann gab es noch einen Doppelstart. Im Einzelstart Predo Heinicke 14. Platz in der U14 männlich, Lilly Bogler hatten wir ja auch schon ein, zweimal genannt. 27. Platz in der U14 weiblich. Nele Reier, 9. Platz U15 weiblich. Hermine Böhm, 27. Platz U15. Und dann im Doppelstart hatten wir zwei 16. Plätze von Bredo Heinicke und Lilly Bogler. Nele Reier, 13. Platz. Hermine Böhm, 30. Platz. Und dann gab es noch eine Mixed-Staffel, wo es Platz 15, Platz 16 gab und einen Platz 26 für unsere Sportlerinnen und Sportler. Also es war wieder ereignisreich an diesem Wochenende.
Nicht schlecht.
Aber halt nicht nur im Nachwuchs, mein lieber Roman. Denn es gab ja auch das große Finale des Weltcups.
In Trondheim.
In Trondheim. Und ich habe.
War doch mal eine schöne Sache, ja.
Ja, ja. Also ich habe zwischendrin natürlich immer mal mitverfolgt, was du so kommentiert hast. Und
du warst der Zuschauer.
Ja, ja, ich war der eine. Und also ich muss wirklich sagen, war wirklich sehr ereignisreich und hat echt Spaß gemacht zuzuschauen, weil es echt spannend war.
Ja, es war wieder mal, ich sag mal, wir haben den einzigen Mixed-Wettbewerb gehabt am Samstag von der Normalschanze mit unserer Jenny und der Natalie Armbruster, die ja am Ende dann auf Platz 3 eingelaufen sind, dank eines tollen Laufs von Johannes Rützek, muss man einfach sagen.
Ja.
Der Akito Watabe dann auf den letzten Metern nochmal richtig die Nase gezeigt hat. Also Johannes hat einen guten Job gemacht im Laufe der Saison, haben wir auch, glaube ich, so im Fazit dann erzählt. Und der Einzelwettbewerb, ja, also ich habe die ganze Saison über, wenn wir mal über die Damen reden, nie das Gefühl gehabt, dass ich mich da langweile, weil es immer irgendwo was Spannendes gab, ob das jetzt die Ida-Marie Horgen ist, die den Gesamtweltcup gewonnen hat, ob es Gida Westwald-Hansen ist, die leider aus ihrer Sicht ihren Titel nicht verteidigen konnte. Und die vielen, vielen kleinen Geschichten und die vielen, vielen kleinen Erfolge, auch Achtungserfolge, eben auch von der Nathalie, die nach dem nach dem zweiten Platz im Gesamtweltcup in diesem Jahr eben nur auf Platz, in Anführungsstrichen nur auf Platz 5 einkam, aber sich trotzdem wacker geschlagen hat. Und ich freue mich sehr über die Jenny Nowak, die im Laufen so gut zugelegt hat. Also das muss man wirklich sagen, auch wenn es am Wochenende jetzt nur, glaube ich, Platz 15 war von der Laufleistung her, aber sie ist stabil auf der Schanze und sie ist besser geworden im Laufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Medaille sollte im nächsten Jahr drin sein für den VSC Klingenthal.
Ja,
oder SC Soland, Schrägstrich.
Ja, genau. Also sagen wir einfach mal für einen Bundesstützpunkt. Genau.
Ja, für uns Sachsen. Das ist ja, ich sag mal, genau. Die Soländer sagen natürlich immer berechtigterweise, auch die Anne Heckel ist aus Soland gekommen.
Ja, ja.
Und aber am Ende ist es Sachsen und ich glaube, sie tragen dann auch die sächsischen Farben in die Welt hinaus. Und egal welcher Verein die Grundlagen gelegt hat, am Ende sind es Sachsen und wir freuen uns darüber. Und jeder Verein kann stolz darauf sein, wenn er eben Top-Sportlerinnen und Sportler dann international dabei hat.
Richtig, und die meisten nennen das ja ähnlich wie wir schon in einem Atemzug Klingenthal und Soland.
Ja, weil Soland ja auch Einzugsgebiet von Klingenthal ist. Also man Richtig. Muss das immer so ein bisschen, früher war das ja ganz klar strukturiert, wer geht nach Oberwiesenthal, wer geht nach Oberhof, nach Zellermelis und wer geht nach Klingenthal. Und da ist natürlich die Verbindung zwischen Soland und Klingenthal einfach da. Du kannst natürlich frei wählen, du kannst auch nach Oberstdorf gehen. Es gibt ja auch Sportler, die in die alten Bundesländer gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ist jedem freigestellt. Aber ich finde das schön, wenn Sportlerinnen, die hier groß geworden sind, am Ende, warum lachst du da so?
Ist jedem freigestellt. Jeder kann einen Fehler machen.
So gesehen, naja. Ja. Und guck mal, eine Anke Rehschwamm. Auch Soland, Klingenthal und dann ist sie nach Ruhpolding, glaube ich, gegangen oder Willingen ist sie, in Willingen, genau, ne? Und das ist doch völlig in Ordnung, also wenn man der Liebe wegen dahin zieht oder weil man glaubt, das sind die besseren Bedingungen oder man fühlt sich da wohl, es gibt ja auch Ecken, ich fühle mich zum Beispiel in der Ostsee wohl, wenn es da Winter gäbe, Schnee, Schanzen, nein, aber insofern ist das immer wieder schön und wir haben ja noch zwei andere Sportlerinnen aus den Reihen vom VSC, die Ronja und die Anne, die sich ja wirklich auch bravourös geschlagen haben, Platz 17 und Platz 20 in der erweiterten Weltspitze angekommen, zum Abschluss nochmal in Trondheim, super Ergebnis.
Also, muss man ehrlich sagen, ja. Also ich war auch echt, also nicht positiv überrascht, das wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber es hat mich sehr gefreut, die zwei dann eben doch mit so guten Ergebnissen noch zu sehen. Obwohl man ja weiß, beispielsweise Arne hat ja noch ein paar Defizite im Laufen. Ist halt einfach so. Sie hat da auch ein bisschen Boden verloren. Aber trotz alledem, sich in diesen Top 20 den besten 20 in der Weltspitze zu halten, ist schon wirklich gut. Und ist auf jeden Fall erwähnenswert, ist auf jeden Fall honorierbar.
Zumal die ja 2,5 Kilometer länger gelaufen sind.
Richtig, waren ja 7,5, ne?
Ja, Tim hat es ja gefordert. Wir brauchen längere Strecken. Naja, es ist, ich sag mal, zum zum Abschluss der Saison, die ja auch für die Damen ja sehr lang ist, dann nochmal erst diesen Mixed-Wettkampf mit 2,5 Kilometer Sprint. Das verkennt man ja. Man sagt, das sind ja nur 2,5 Kilometer, die gehen da aber Anschlag.
Ja.
Na, so, jetzt gehst du da Anschlag, jetzt hast du keine 24 Stunden Zeit, gehst dann auf die Schanze und dann läufst du nochmal 7,5 Kilometer. Und wir haben ja hier auch Altersunterschiede. Also wenn ich an die Hetta Hirvonen denke oder an die Finnen, na, wie heißt sie? Die kleine, oh mal, ich habe sie doch hier irgendwo stehen. Das kleine Mäuschen mit den Zöpfchen ist sie gelaufen. Na, ich finde sie noch raus. Da habe ich mich so gefreut, aber die sind natürlich mit 15 Jahren 7,5 Kilometer Anschlag laufen.
Das ist schon heftig.
Ja, ja, da musst du erstmal die Beine dafür haben.
Richtig.
Und ich denke, da kann man mit Platz 27, 28 in der Laufleistung einfach sagen, okay, da ist noch Potenzial nach oben. Aber die Ronja mit Platz 10 auf der Schanze ist doch super.
Ja.
Wenn du mal siehst, wer da alles von wegspringt, boah,
richtig,
Hammer.
Richtig. Und vor allem auch ein wichtiger Punkt an der Stelle, denke ich, ist nicht nur, da musst du nicht nur die Kondition, nicht nur die Beine für haben, sondern eben auch die Erfahrung. Die Erfahrung, die beispielsweise eine Ida-Marie Horgen mitbringt und sagt, ja, okay, ich weiß genau, wie ich mich hier einteilen muss.
Ja. Ich habe es. Minja Korhonen, das ist die mit diesen Zöpfchen da gelaufen ist, die hat die siebtbeste Laufzeit, die ist 15,
ja.
Siebtbeste Laufzeit und sich in diesem Klassefeld da zu messen.
Richtig, boah, und wie gesagt, Anschlag, also wo du ja wirklich sagst, da kannst du nichts anbrennen lassen, weil nämlich alle auf Anschlag gehen. Mhm. Und um nochmal auf Ronja zurückzukommen, das ist dann halt wirklich... Sie war ja jetzt nicht so oft vertreten jetzt im Weltcup, aber es ist wirklich erwähnenswert zu sagen, okay, die ist Zehnte nach dem Springen und läuft dann trotzdem noch in die Top 20. Also nicht übel. Nicht übel.
Na, ich gehe mal davon aus, dass sie dann zu Beginn der neuen Saison im Weltcup-Team erst einmal mit dabei ist.
Hoffe ich, ja.
Ja, als Juniorenweltmeisterin. Und da hat man jetzt ein bisschen Zeit, nochmal zu überlegen, wo muss man jetzt an den Stellschrauben drehen. Mit Platz 10, wie du schon gesagt hast, ist es eine wahnsinns tolle Ausgangsposition. Also wenn du das Gefühl auf der Schanze nicht hast, und dann sind wir wieder bei unserer norwegischen Freundin, die, da kriege ich wirklich, das tut mir richtig leid, diese Hanna Midtstunstad, die ist 24, 25. Klar ist sie mal schwer gestürzt, aber auch in Trondheim wieder. Das tut mir in der Seele leid und die wird das auch nicht mehr lernen. Die wird das auch nicht mehr lernen. Ne? Die ist 32. nach dem Springen, also letzte. Ne? Und läuft, Achtung, als zweitschnellste. Die ist hat die zweitschnellste Laufzeit. Ja?
Das ist
aber ist am Ende dann nur 30. Und da tut man ja überhaupt nichts Gutes, wenn man sieht, wie sie über den Backen geht. Das sieht alles so hilflos aus. Also da kannst du sagen, du, Platz 10 für die Ronja, super. Und jetzt muss jetzt was kommen. Ja? Aber das kann man ja alles trainieren, siehst du ja bei der Jenny.
Richtig, richtig. Die hat uns ja diese Saison auch sehr überrascht. Und da sind wir schon gleich dabei. Also die Saison ist ja jetzt vorbei, Roman. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll.
Am Wochenende, da wird mir auch immer Angst davon. Also, ja, das ist...
Zu Hause vielleicht mal ein Buch lesen.
Sport treiben, würde ich auch empfehlen.
Ja, Sport treiben ist gut. Aber lass uns mal ganz kurz ein bisschen zurückgucken. Wie hast du die Saison so erlebt, gerade in den Sachen, die du so kommentiert hast oder eben auch in Sachen, wo du mal bei uns zu Gast warst oder wo du mal Skispringen mitverfolgt hast. Wie war die Saison für dich? Was waren so die Highlights deiner Wintersaison 23, 24?
Also ich muss sagen, wir fangen ja immer Ende November an, das geht ja immer straff dann bis Mitte März, jedes Wochenende und ich bin jetzt erstmal froh, dass es vorbei ist, einfach weil du nicht mehr aus diesem Arbeitsmodus rauskommst. Ich gehe ja noch einen ganz normalen Job auch nach, aber ich sitze halt jeden Tag da, du musst, wenn die Männer und die Frauen unterwegs waren, die Listen aktualisieren, du musst dir das meist auch anschauen, auch wenn es nicht übertragen wird, also zumindest wenn wir es nicht kommentieren, musst du ja mal up to date bleiben, weil die Geschichten ja auch außerhalb meines Jobs dann passieren. Du musst auf Social Media unterwegs sein, du schreibst die Mädels an, fragst mal, brauchst mal einen O-Ton fürs Radio und so weiter und so fort. Ich fand diese Saison auch mit dem neuen Kompaktformat unglaublich spannend. Ich fand das gleich in Rugard toll, dass wir dort die drei verschiedenen Arten der nordischen Kombination haben, Massenstart, Gundersen und Kompakt. Ich habe mich über jeden Sportler gefreut, der außergewöhnliche Leistungen gezeigt hat. Ich sage es auch so, die Ida-Marie Horgen, die so ein unglaubliche Ausstrahlung hat auf der Strecke. Die lacht, ja, wenn Kerstin Ott, die immer lacht, das würde auf sie dann irgendwie auch zutreffen. Das macht Spaß, ihr zuzuschauen.
Richtig, das fand ich auch so faszinierend. Am Sonntag war das, ne? Wo sie dann wirklich mit einem Lächeln nochmal ins Ziel gegangen ist. Du hast dich, egal ob du jetzt Normiger bist oder nicht, du hast dich richtig mit ihr mitgefreut. Ja. Und auch dieses, wo sie sich nochmal umgedreht hat in der auf der Ziellinie und nochmal zu den Zuschauern geguckt hat. Also einfach nur grundsympathisch und wirklich, du fieberst auch mit der mit.
Absolut. Und wir sind ja, also das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, ich bin wirklich nationenübergreifend. Ich freue mich über jede Leistung, egal aus welchem Land die Damen oder Herren kommen. Wer über sich hinauswächst, hat es einfach auch verdient, dass man ihn anfeuert.
So ist es.
Das haben wir ja bei den Österreichern gesehen, zwischen Johannes Lamparter und Stefan Rettenecker. Das ist einfach toll.
Ja, kommt da wieder dein österreichisches Herz.
Ja, ich habe mich jetzt auch als Johannes Rützek am Sonntag gegen Christian Ilves knapp verloren. Ich habe mich einfach für den Christian gefreut. Auch für den Johannes, weil der Johannes natürlich, aber der hat ja alles erreicht. Der ist Olympiasieger, Weltmeister. Aber der Christian Ilves als Erster, dort so eine Saison hinzupacken, das ist Wahnsinn. Und zum Schluss nochmal den Johannes Rützek die Stirn zu bieten. Der Johannes ist ein viel besserer Läufer, aber mit wie viel Selbstbewusstsein, mit wie viel Willen er dort auf Platz 3 gelaufen ist, ich habe mich da riesig gefreut. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Hast du jetzt wirklich für den ersten Lauf? Also man kann es sehen, wie man will, aber das wäre mir auch, wenn es ein Chinese gewesen wäre oder ein Japaner oder wer auch oder ein Finne, ich hätte mich in jedem Fall über jeden gefreut, der an diesem letzten Tag irgendetwas Außergewöhnliches leistet.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann das so unterschreiben, weil, also klar, aus deutscher Sicht hat man sich so ein bisschen geärgert, weil Johannes hat da, wie du es schon gesagt hast, einen richtig guten Lauf hingelegt. Ja. Es war unglaublich knapp und man dachte, ach Mensch. Ja. Dieser kleine Funken, der gefehlt hat, aber trotz alledem, und da sind wir ja alle so, dass wir einfach diesen Sport lieben und sagen, okay, das ist eine gute Story, das ist guter Sport und auch einfach sympathische Läufer.
Und davon lebt ja auch der Sport, von diesen Geschichten und von diesen Überraschungsmomenten. Also, dass Jan Magnus Rieber so dominant war, das war klar.
Ja.
Aber es war zum Beispiel auch schön, als er mit seiner kleinen Tochter Ronja in die Königsloge gegangen ist, mit der Ida Marie Hagen, und man einfach das Gefühl hatte, die freuen sich so echt darüber. Ja. Und wir durften an dieser Freude teilhaben, weil wir eben das im Fernsehen gesehen haben. Aber eben, weil ich die Minja Korhonen angesprochen habe, die ist 15, da läuft die mit ihren Zöpfchen da. Und das sind Geschichten, das ist so, so schön. Und da habe ich mich riesig gefreut. Und natürlich auch über die Dominanz der Österreicher. Ich muss das wirklich sagen, also das ist jetzt auch völlig egal, ob ich jetzt ein großer Fan von diesem Team bin, aber ein Stefan Rettenecker, ein Thomas Rettenecker, Franz Josef Rerl, Mario Seidel, Johannes Lamparter,
gut,
diese Geschlossenheit, diese Dominanz, und das haben die sich hart erkämpft. Und muss immer sagen, der Christoph Eugen, der Trainer, ist ausgefallen. Das hat die zweite Garde gemacht. Die haben dort für ihn den Trainerjob gemacht, und es ist, glaube ich, die erfolgreichste Saison seit Jahrzehnten, was die Österreicher in dieser Breite, ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, in dieser Breite am Ende abgeliefert haben.
Richtig, und das, obwohl die Norweger, obwohl Rieber, obwohl alle anderen trotzdem abliefern, ne? Obwohl Rieber wieder davon rennt, aber...
Ja. Ich sag mal so, der Rieber mal außen vor gelassen. Hast du noch einen Jürgen Grobak, der sein Sprungtalent wieder entdeckt hat, aber dann hat es bei den Norwegern auch ein bisschen geschwächelt. Also Jens Loras Oftebro, das war jetzt nicht so seine Saison. Das und stimmt. Alle anderen, die Espen Bjørnstad und Espen Andersen, man merkt eben auch, dass da muss jetzt der zweite Schwung mal kommen an Nachwuchs. Ja. Das, was die Österreicher seit Jahren sehr erfolgreich machen, dass das Fließen, Paul Weicher, der Juniorenweltmeister, ne, der klopft schon mal an, da fehlt es sicherlich noch an Konstanz, aber da muss irgendwas passieren. Aber eben auch über die Podestplätze von der Nathalie, die mit einer Herzlichkeit dann ins Ziel kommt, ich sage schon nach, also den Anzug abgeschnitten bei diesem tollen Wetter, bei diesen tollen, stimmungsvollen Wettkämpfen. Das sind Bilder, die mir im Kopf bleiben. Und Skispringen, Silje Opseth fliegt am Wochenende in Vikersund auf die Nase im Probedurchgang mit Blut im Gesicht. Wir hatten es in unseren ersten Podcasts. Finch geil, geht hoch, zweiter Durchgang, 230,5 Meter. was kostet die Welt, ich bleibe jetzt drauf. Geil.
Ja.
Und das sind Momente, die da setzt du dich jeden Tag gern ein paar Stunden hin, bereitest das vor für eine Stunde Moderation oder kommentieren. Das ist toll.
Richtig, richtig. Also auch eine sehr spannende Skisprung-Saison. Also ja. muss man ehrlich sagen, wir wollen jetzt hier gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil da sind wir, glaube ich, nicht ganz die richtigen Anspruchspartner. Aber
naja, ich muss jetzt wirklich mal zu meiner Schande gestehen, es gibt ja Kollegen bei Eurosport, die schauen sich wirklich alles an.
Ja.
Wirklich, also gnadenlos. Wenn ich jetzt so wie am Sonntag die Damen und die Herren, also wir haben halt so insgesamt 4 Sendungen gehabt, will ich danach einfach mal einen Fernseher ausmachen, weil dann ich brauche dann nicht noch, ja. Das ist dann einfach zu viel, das ist ein bisschen schade, weil ja in Vickersund Skifliegen ist immer geil, ja,
auf jeden Fall.
Bei den Frauen und bei den Männern, aber ich muss dann wirklich auch mal ein paar Stunden einfach weg vom Sport, ansonsten fahre ich da nicht mehr runter, weißt du, und dann wird's, dann verliere ich im schlimmsten Fall die Lust am Sport und das will
und
ich
das
nicht.
Schlecht, ne? Also ja, ja.
Ja, genau.
Aber
ja,
auch das wäre schlecht. Aber auch da muss man tatsächlich sagen, auch da die Österreicher in Vickersund ja wieder unglaubliche Pace gezeigt, also Stefan Kraft sowieso,
ja, ja.
Ne? Aber auch der Rest des Teams, also ich glaube in Österreich geht zurzeit irgendwas richtig ab. Also ich denke, das ist denke ich echt gut, was Österreich dort abliefert, jetzt ganz sportartenübergreifend gesehen.
Ja. Na, wir haben ja jetzt die Diskussion und die werden ja jetzt nochmal richtig losgehen. Was ist denn jetzt passiert im letzten Jahr mit den deutschen Kombinierern? Ne?
Ja.
Erste Diskussion, ja, ist denn Erik Frenzel der Richtige und warum das nicht? Und die haben keinen einzigen Sieg. Wir sind einfach verwöhnt worden in den letzten Jahren mit diesen vielen, vielen Erfolgen.
Richtig.
Ob das Julian Schmid ist, ob das Vinzenz Geiger ist, Erik Frenzel, Johannes Ritzig, Fabian Riesle. Wir sind einfach verwöhnt worden. Und das ist wie in jedem, es gibt mal Jahre, da läuft es eben nicht so recht. Ja?
Ja, und wir haben, wie du das schon schön dargestellt hast, wir haben Riesle, wir haben Ritzig, wir haben Frenzel gehabt, die im Prinzip alles mal gewonnen haben.
Ja.
Und das immer wieder.
Ich glaube, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber ich glaube, der Erik ist vom Typ her der Richtige. Das ist jetzt ein Jahr. Ne? Und es war ja nicht alles schlecht, ist jetzt nicht so. Ausgerechnet da, wo er ja den wenigsten Einfluss hat, nämlich beim Springen, hat es ja nicht geklappt. Also weil wir haben ja da eine Sprungmannschaft, ein Team, das sich ja nicht verändert hat in den letzten Jahren mit Heinz Kuttin und Co. Also muss man jetzt einfach mal sagen, was ist denn im Laufen, was ist ja auf der Schanze, was ist denn da jetzt nicht so passiert? Denn im Laufen ist ja alles, Vinzenz Geiger holt sich da die kleine Trophäe für den besten Läufer. Also da kann ja nicht so viel verkehrt gelaufen sein. Aber Schanze oder Springen ist eben auch ein Kopfproblem. Und da muss man jetzt gucken, wo es gehangen hat. Und dann glaube ich, der Erik, ich bin nach wie vor der Meinung, das ist der richtige Mann für diesen Posten und ihm gehört die Zukunft.
Ja. Sehe ich ganz ähnlich. Du kannst nach einem Jahr relativ wenig darüber sagen, ob das der richtige Mann ist. Ne? Also ich würde mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir natürlich diese ganzen Hintergrundgespräche oder alles, wie du das schon gesagt hast, so tief sind wir dann auch wieder nicht drin. Aber ich denke, das, was wir auf der Laufstrecke gesehen haben, spricht schon sehr für sich. Und man muss halt jetzt einfach am Anfang der nächsten Saison oder beziehungsweise vor der nächsten Saison schon mal gucken, okay, was hat denn jetzt nicht so gepasst? Wo sind denn die Stellschrauben auch gerade auf der Schanze? Ist es was Teamübergreifendes? Ist es sehr individuell alles, was man anpacken muss? Und ich denke, dann hat Erik da wirklich gute Chancen, im nächsten Jahr schon mal noch eine Schippe draufzulegen. Um es mal so zu sagen.
Und ich glaube, man verkennt auch immer so ein bisschen den Einfluss der Bundestrainer.
Ja.
Die Grundlagen werden im Verein gelegt. Also die sind ja jetzt nicht das ganze Jahr zusammen. Natürlich gibt es Richtwerte, ja, das muss trainiert werden, das an Umfängen. Aber jeder Sportler ist individuell, jeder Sportler hat einen Heimtrainer. Und in den Vereinen wird die Grundlage gelegt. Und der Bundestrainer muss am Ende entscheiden, das ist wie beim Fußball, wen nimmt er jetzt mit? Nimmt er jetzt mit zur EM? Wie stellt er das auf? Das ist dann sein Job. Aber ein Julian Nagelsmann kann natürlich nichts dafür, wenn ein Timo Werner jetzt nicht mehr 11 Sekunden über 100 Meter sprintet, sondern nur noch 12 Sekunden mal. Dann muss man fragen, was habt denn ihr jetzt die ganze Bundesliga-Saison über im Verein gemacht? Warum ist denn der jetzt nicht mehr so spritzig?
Richtig.
Und es gibt immer einen, der den Kopf dafür hinhält, das ist der Bundestrainer. Aber dafür wird er auch bezahlt, um rechtzeitig Entscheidungen zu treffen oder wie jetzt mit Fabian Riesle, ihn halt nicht mit im Weltcup mitzunehmen, sondern nur bei ausgewählten Weltcup-Stationen, weil eben jemand krank geworden ist, wenn er die Leistung nicht mehr bringt. Das ist Aufgabe vom Erik. Ja?
Ja.
So, und die Grundlagen werden im Verein gelegt und da muss man jetzt sagen, wo klemmt es denn nochmal ein bisschen? Warum hat es denn da und da nicht funktioniert? Und dann in Zusammenarbeit mit dem Trainerstab um Erik Frenzel zu sagen, okay, da müssen wir jetzt einfach angreifen, da müssen wir vielleicht, Hermann Weinbuch hat das ja gemacht, nachdem es ja schon mal so eine Saison gab, ist er eben auf die kleineren Schanzen gegangen. Man hat ein bisschen eher angefangen mit dem Training im Frühjahr, man hat auf den kleineren Schanzen trainiert, man hat einen Reset-Knopf gedrückt und sagt, okay, komm, wir löschen jetzt mal das Gedächtnis, ich übertreibe jetzt mal, und versuchen jetzt einfach nochmal das Springen von der Pike auf einfach wieder neu zu strukturieren im Kopf. Und das hat der Hermann Weinbuch gemacht und es hat funktioniert.
Ja, also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Es ist halt unglaublich wichtig, dass der Bundestrainer am Ende die Fäden richtig zieht und dort, wo alles zusammenläuft, also die ganze Vereinsarbeit, die bei den einzelnen Sportlern getätigt wird oder eben nicht getätigt wird, oder beziehungsweise wo es an individueller Entwicklung gefehlt hat, da zu sagen, ah, okay, die sind gerade so drauf, also stelle ich das Team so auf, strukturiere ich das Training, die Wettbewerbsaufstellung so und so. Also dort die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann auch zu sagen, okay, ich treffe Entscheidungen für das Team mit dem Team. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man eben, wie du es schon sagst, nicht vergessen kann, dass es ganz viele Einflussfaktoren gibt, wo Erik dann eben nichts dafür kann oder wo er auch grundsätzlich eigentlich nichts dran ändern kann, weil das an ganz anderer Stelle eigentlich beeinflusst werden muss.
Ich glaube, der Bundestrainer hat ja auch so ein bisschen die Funktion als Leitbild, als einer, der sich vor die Mannschaft stellt. Jochen Behle war zum Beispiel so ein Typ, ne? Ich mag den Jochen unglaublich, weil der hat gesagt, was er gedacht hat.
Ja.
Der hat nicht hinterm Berg gehalten. Und der hat die Mädels auch mal angebrüllt. Ich erinnere mich, wir sind von Kusamau zurückgeflogen, als ich angefangen habe bei Eurosport und im selben Flieger mit den Deutschen. Und da hat er gesagt, ich stelle euch jetzt mal alle vor. Dann mussten die Mädels im Flieger alle aufstellen. Das ist die Sandra Ringwald, das ist, fand ich total mega, weißt du? Aber er hat sich eben auch schützend vor die Mädels gestellt, wenn es Kritik gab. So nach dem Motto, hey, es läuft nicht, mach's nur. Dann hat er mit seiner breiten Brust gesagt, Freunde, passt mal auf, ja, so und so und so und so. Und hat sich eben auch mit Claudia Nüster zum Beispiel mal, die waren jetzt auch nicht zum Schluss die besten Freunde, aber das waren zwei Typen und die sind Olympiasieger geworden und das zählt auch am Ende.
Okay, zusammenfassend, wie war die Saison 23/24 für dich?
Geil.
Ja?
Also es war eine der schönsten Saisons, die ich habe kommentieren dürfen, zumal wir jetzt auch die Frauen mehr auch im Fokus hatten. Wir haben wieder mehr von den Frauen übertragen. Das tat den Frauen gut. Wir haben ein neues Kompaktformat bei den Männern und bei den Frauen, was dieser Sportart unglaublich gut an. Ich habe das so oft gesagt, die Damen und Herren vom IOC sollen sich doch gefälligst mal die Zieleinläufe anschauen, diese Wettkämpfe, auch um die Plätze 3, 4, 5, 6, 7. Und dann sollen sie doch mal ihre Entscheidung nochmal überdenken, möglicherweise die Frauen auszuschließen. Und bei den Herren, das Fazit, auch mit einem Jahr Magnus Rieber kann es spannende Wettbewerbe geben, auch wenn es um Platz 2, 3, 4, 5 geht. Und es sind manche über sich hinausgewachsen. Das ist das Schöne an diesem Sport. Es hat auch ein paar Tränen gegeben, Jenny Nowak beispielsweise, wo da irgendwo der Podestplatz noch flöten gegangen ist, weil der Sprung, den sie sich erhofft hat, beim Massenstart eben nicht so funktioniert. Das gehört einfach dazu. Das Faszinierende ist, wir haben bei Social Media gesehen, dass die meisten Sportler so viel Spaß haben an diesem Sport. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert, wo ich sage, macht Sport, das ist eine Riesenchance, die alle haben sollten, das mitzuerleben. Es ist nur eine begrenzte Zeit. Aber wenn man wirklich viel dafür tut und wenn man hart dafür arbeitet und trainiert, dann kann man das schaffen.
Also ich muss sagen, auch für mich eine unglaublich spannende Saison. Spannend nicht nur im sportlichen Sinne sowieso. Wir haben unglaublich viel gesehen, also unglaublich viel Spitzensport. Was mich natürlich sehr berührt hat, war gleich mal der Doppelsieg von Karl Geiger in Klingenthal. Das war unglaublich. Erster deutscher Sieger an der Schanze. Und also ich habe dir das ja damals schon beschrieben, einfach sehr emotional. Aber trotz alledem, alles auch sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Großen sozusagen sehr richtungsweisend. Es ist, glaube ich, an vielen Stellen einfach sehr klar geworden, dass wir uns echt Gedanken machen müssen, wie der Skisport in Zukunft aussieht, wie wir das alles in Zukunft gestalten. Hatten wir ja eingangs ganz groß die Diskussion bzw. den Austausch zwischen uns. Und wie du es schon sagst, dass eben sich Verantwortliche Gedanken machen, dass eben doch mal sowas wie ein Kompaktformat rauskommt, dass verschiedene andere Modi dort angepasst werden oder beziehungsweise mit reingeworfen werden, ausprobiert werden und gesagt wird, okay, wir müssen das jetzt mal so machen, einfach um den Sport auch wieder zu beleben oder beziehungsweise wieder attraktiver zu machen. Also ich fand es eine sehr, sehr, sehr spannende Saison. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder zuzuschauen, egal in welchem Feld. Aber was ich an der Stelle sagen muss, ein bisschen macht sich unser Nachwuchsproblem schon bemerkbar. Dass es eben nicht so ist wie bei den Österreichern, wo du das immer sehr schön beschreibst, die dann eben unglaublich breit aufgestellt sind, die teamübergreifend endlich ihre Erfolge endlich Früchte tragen. Und ihre harte Arbeit Früchte tragen, so.
Aber, wenn ich da mal kurz einhaken darf,
darfst du.
Wintersport ist, also Österreich ist eine Wintersportnation. Wir sind keine Wintersportnation. Wir
nur so teilweise.
Würden sie ganz gern sein. Das siehst du auch an den Übertragungen, wo werden die Schwerpunkte gelegt, ja, in den einzelnen Stationen. Wenn du in Österreich auf die Welt kommst, hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst keinen Sport oder du bist Wintersportler. Das ist, ja, ist so. Ja?
Das ist richtig.
Und das ist der große Unterschied. Bei uns dreht sich vieles um Fußball.
Ja.
Und wenn wir mal nicht ins Halbfinale, oder wenn wir nicht Weltmeister, Europameister werden, dann will die ganze Nation zugrunde gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Ja.
Wenn wir mal nicht Olympiasieger, Weltmeister oder Weltcup-Gesamtsieger war im Wintersport, interessiert das nur eine Handvoll Leute. Und das ist genau der Unterschied. Wenn das wieder mal in den Fokus reinkommt und nicht nur drauf gedroschen wird, sondern wenn auch die kleinen Erfolge wertgeschätzt werden, ein dritter Platz im Mixteam oder ein vierter Platz von Johannes Rützig oder das Comeback von Johannes Rützig,
ja,
wenn das mal wieder wertgeschätzt wird.
Ja, ja, also ich denke tatsächlich, wir haben ja jahrelang schon sehr weit, also wir tun es ja immer noch, aber jahrelang sehr weit vorne mitgespielt in jeglicher Skidisziplin. Und ich denke auch, dass wir das Potenzial haben, das weiterhin zu tun. Aber du sagst es schon, also der Teufel steckt im Detail. Schon anfangen, solche Erfolge eben zu feiern und zu sagen, ja, boah, das ist riesig. Auch jetzt, wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, Ronjalo,
ja,
10. Platz nach dem Springen. Das ist überragend für so eine Sportlerin.
Auch die Kleinen, wir haben ja in den letzten Podcasts immer wieder die Erfolge der Kleinen genannt. Das ist so wichtig, dass die eine Plattform kriegen.
Richtig.
Denn wenn du dir mal überlegst, eine Claudia Pechstein, die ist jetzt weit über 50, wird immer noch deutsche Meisterin, da kann doch irgendwas nicht stimmen.
Ja.
Also ich ziehe den Hut vor ihr, das ist der Hammer. Ja. Aber wenn ein Noyaki Kasai immer noch Weltcup-Punkte holt mit über 50, verstehst du das?
Ja, dann stimmt irgendwas
nicht. Dann stimmt irgendwas nicht. Ich meine, die Japaner mal ausgeklammert, die können ja noch bis 100 springen.
Ja.
Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen den Mädels und den Jungs wieder sagen, hey, das ist Skispringer zu sein, ist geil. Richtig. Und wir hatten, ich habe das in den 80ern, wir waren eine Wintersportnation mit Dotzauer, mit Deckert, mit Ostwald, Matthias Buse, Holger, Wolfram Freitag, Thomas Meisinger. Wir waren eine Wintersportnation.
Richtig.
Marlies Rostock-Dotzauer, Christel Mein, Hariglas, Henriglas. Wir waren eine Wintersportnation. Wir alle, die ganzen 17 Millionen Menschen in der DDR kannten die Wintersportler. Ja, die Nordischen, die Langläufer und auch die Eisschnellläufer, die Eiskunstläufer, die kannten wir alle.
Richtig. Und dann eben.
Weil Fußball keine Rolle gespielt hat. Da gab es nur Dynamo und den BFC und Dynamo Dresden und den FC Magdeburg. Aber das war, weißt du?
Ja, aber es war auch eine andere Sportkultur, denke ich.
Weil, ja, also, komplett, natürlich.
Ich habe mir vor kurzem ein bisschen aus Recherchezwecken ein paar alte Aufnahmen angesehen und habe dann eben zum Beispiel gesehen, wie ein sehr junger Enno Röder dort wirklich mitgelaufen ist bei großen Veranstaltungen, bei Olympischen Spielen. Und ich dachte, wow, ne, also wie oft dort, also erstens war er sehr jung, zweitens wie oft dort die Namen Klingenthal und Skisportregion und die Wiege des Skisports und irgendwas, wie oft das einfach genannt wurde und wie oft dort mit voller Überzeugung, und natürlich damals war es so, gesagt wurde, das ist, wo unsere großen Sportler gemacht werden.
Gerd Dietmar Klause.
Ja, Gerd Dietmar Klause, auch so ein Fall, definitiv.
Der erste, der Deutsche, der einen Wasalauf gewonnen hat, und das Bild hing bei uns, wo er kurz, also das ganz so kurze Geschichte, er wird ja dem Sieger, wie beim Ironman auf Hawaii, so einen Kranz umgelegt, und der war so knapp vor dem Zweitplatzierten, dass die Dame, die das machen sollte, gar nicht wusste, ob er das noch schafft, die letzten 100 Meter, ja. Das waren alles.
Ja, und das ist, also. Man muss ja an der Stelle nochmal sagen, jeder, der vielleicht Wasalauf noch nicht gehört hat, das ist der größte Volkslauf der Welt, nach wie vor. Und da zu sagen, okay, der erste Deutsche, der das gewonnen hat, ist ein Klingenthaler.
Also, ist ein Klingenthaler,
ne? Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt bald noch sehr viel Zeit, darüber zu reden, denn jetzt, wo die Wintersaison vorbei ist, wechseln wir ja auch schon unseren Modus, Roman. Denn wir machen nächste Woche noch einmal ein Skigestöber, und dann kommt das Skigestöber immer alle zwei Wochen. Und da wird es aber auch sehr spannend, denn wir haben uns ja einen kleinen Sommerplan überlegt, und da kommt auch der ein oder andere Gast, der dann mit uns eben auf genau solche Geschichten zurückguckt, wie wir das gerade gemacht haben. Und das wird sehr, sehr spannend. Also das sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf keinen Fall verpassen.
Genau. Und wenn es irgendwelche Wünsche gibt in Sachen Podcast-Gäste, einfach mal schreiben. Wir tun unser Bestes und versuchen sie. Aber wir haben ja mittlerweile so viele Verbindungen, das sollte erstmal für die Sommerpause reichen.
Das denke ich.
Und da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch. Das wird tierisch interessant. Also ja, sehr, sehr, sehr interessant. Aber ach Mensch, Roman, jetzt hätte ich es fast vergessen. Wir haben ja noch eine Rubrik.
Ja.
Oh Mensch. Okay, warte. Jetzt kommt der Skigestöber Sieger der Woche.
So, für mich gibt es nur eine, Silja Opset, 230,5 Meter mit blutigem Gesicht. Also mal weg von der nordischen Kombination. 230 Meter muss man erstmal den Mut haben, da oben wegzuspringen, ins Nichts drauf zu bleiben und immer im Kopf zu haben, ich bin gerade vor einer halben Stunde, mache ich dir auf die Nase gefallen. Grandios.
Ja, also kann ich so unterstreichen. Ist wirklich richtig, richtig gut. Ich gehe heute beim Sieger der Woche mal ein bisschen kleiner ran. Also jetzt nicht nur von der Körpergröße, sondern auch vom Alter. Also für mich wirklich richtig, richtig gut waren eigentlich alle Götzels.
Die Götzels, ja.
Aber trotz alledem, ich würde jetzt einfach mal Else Götzel nehmen. Denn Sie hatten den ersten Platz in der nordischen Kombination und den zweiten Platz im Skispringen in der Gesamtwertung des Sachsenpokals. Und jetzt muss man aber dazu sagen, der zweite Platz im Skispringen ist nur deswegen, weil der erste Platz insgesamt mehr Siege hatte. Denn die beiden Plätze sind punktgleich. Die haben sich in den Punkten nicht unterschieden und Else hat echt versucht, da noch ranzukommen und das noch hinzukriegen, aber es ist am Ende in Anführungsstrichen leider nur punktgleich geworden und da ist man dann natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge sicherlich aufs Podest gegangen, aber ich finde das so, so gut, dass eben auch, da war eine Freude dabei bei all diesen kleinen Sportlerinnen und Sportlern. Es hat unglaublich Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und trotz alledem erster und zweiter Platz in nordischer Kombination und im Skispringen gesamt, finde ich schon wirklich beachtlich.
Das nehmen wir mit in die neue Saison und freuen uns, wenn es denn dann in 200 und 39 Tagen wieder losgeht in Ruka.
Zählst du schon? Also hast du
Hans, ist Hans-Peter seine Aufgabe, immer am letzten Tag zu sagen, weißt du, es waren jetzt am Wochenende noch 242, 239 sind es noch, ja?
Okay, genau. Also
dann geht's wieder los.
Du machst auch Strichliste, oder?
Nee, ich habe es im Kalender drinstehen. Das ist übrigens zwei Wochen nach dem Dynamo-Treffen. Das ist ja, findet ja, am 9. November statt und zwei Wochen. Man hat es, glaube ich, extra wegen mir umgelegt. Ich konnte immer nie am letzten November-Wochenende das Dynamo-Treffen teilnehmen, weil da immer Auftakt in Ruka war. Und insofern hat man gesagt, jetzt gehen wir mal zwei Wochen vor und ich versuche in diesem Jahr in Klingenthal dabei zu sein.
Ja, da müssen wir ja fast mal ein Skigestöber-Spezial machen, Mensch.
Oh, ich glaube, da sitzt die geballte Dynamo-Kompetenz. Also wir müssen uns beeilen, weil die werden auch immer alle älter.
Ja, ja. Das ist richtig.
Und ich möchte noch, bevor wir jetzt gleich zum Schlusswort kommen, noch einen Satz. Für mich, das schönste Wochenende in diesem Jahr war drei Tage Klingenthal, das Hockey-Outdoor-Triple, weil ich habe so viele ehemalige wiedergesehen und ich habe mich so wohl gefühlt und ich wollte immer mal wieder in meiner alten Heimat einfach mal zum Mikrofon greifen. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe den Hut gezogen vor dem, was da alles auch vom VSC her gerockt wurde. Das war für mich das schönste Wochenende in diesem Jahr und dieser Saison. Also gebe ich unumstritten zu, mehr davon schön. Gern.
Also ich finde das auch total super. Es hat echt viel Spaß gemacht, aber leider mein bestes Wochenende der Saison bleibt der Weltcup. Also das ist unglaublich gewesen.
Ja, wir haben ja auch in Sachen Frauen einen recht unterschiedlichen Geschmack. Also insofern muss man ja nicht alles gleich finden. Nö. Obwohl ich deinen Geschmack jetzt nicht kenne, aber ich vermute mal, dass du nicht den Geschmack hast von mir.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also faszinierend. Egal.
Gott sei Dank hast du mir jetzt nicht die Frage gestellt, wo der Unterschied ist, dann müsst ihr sagen, im Alter. Weil
ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Ende über. Aber bevor wir zum Ende übergehen, eine Frage wollte ich dir noch stellen, da wir ja den Sieger der Woche haben. Einfach mal ein kurzer Schnellschuss von dir und mir. Sieger der Saison? Was denkst du? Also,
du müsstest jetzt deine Frage nochmal wiederholen, weil gerade die Internetleitung unterbrochen wurde. Ich habe jetzt deine Frage nicht verstanden.
Das ist kein Problem, aber wir haben ja gutes Internet hier im Vogtland, deswegen an mir kann es nicht liegen. nein, also ich würde ganz kurz Schnellschuss von dir und von mir. Sieger der Saison.
Sieger der Saison. Sportartenübergreifend?
Sportartenübergreifend, was du möchtest.
Ich bleibe mal in der nordischen Kombination bei den Männern, Stefan Rettenecker. Zweiter Platz, Gesamtweltcup, geht nichts drüber. Absolut, war nicht so zu erwarten, top.
Okay, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Für mich, ich würde jetzt einfach mit einer der Heckel-Schwestern gehen, Thea Heckel. Weil ich ehrlich sagen muss, mit 16 Jahren, was die dieses Jahr abgerockt hat, gezeigt hat, ob das jetzt beim COC war, bei ihrem ersten, oder ob das in der JWM war oder jetzt eben am Ende bei den Jugendmeisterschaften. Also richtig, richtig gut und ich freue mich echt auf die kommenden Saisons. Ich freue mich echt drauf, wie die dann im Weltcup mal ankommt. Das kann spannend werden.
Das wird spannend.
So.
Schönen Schlusswort. Das war auch der längste Podcast, den wir bisher aufgezeichnet haben, oder?
Nee, ich glaube, der mit Tim war ein bisschen länger, aber naja. Gut. Roman, Mensch, haben wir es schon wieder gerockt?
Ja.
An der Stelle bleibt mir jetzt immer nur noch zu sagen...
Darf ich noch
Das Schlusswort. Aber ich möchte natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch gerne sagen, ihr könnt uns immer gerne schreiben. Ihr könnt immer gerne kommentieren, an unseren Umfragen teilnehmen. Ihr könnt unsere Sachen auf Social Media posten und teilen. Und natürlich stellt jede Frage, die ihr wollt. Wir werden die sicherlich meistens beantworten.
Ja, versprich nichts, was wir nicht halten können.
Hoffentlich können wir sie auch beantworten. Aber genau, gebt uns immer schön Feedback. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche. Und das letzte Wort kriegt Roman Knoblauch.
So, liebe Wintersportnation, liebe Musiknation, vergesst die Kelly Family. Es gibt einen neuen Star am Sternenhimmel. Das ist die Götzl Family. Dreier haben wir schon untergekriegt. Die restlichen 7 oder 8 kommen auch noch im Wintersport an.
Nicht schlecht, ja. Also nochmal Shoutout an die Götzels. Bis nächste Woche, Roman.
Tschüssi.